Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Gefährlicher Glaube, so heißt das neue Buch von Katharina Nokun und Pia Lamberti. Es geht um Esoterik, die kann Menschen krank machen und finanziell ruinieren. Und die tut auch der Gesellschaft als Ganzes nicht gut. Das sagen die beiden Autorinnen. Ich spreche darüber jetzt mit Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des CEMAS. Das ist eine Organisation in Berlin, die befasst sich mit Antisemitismus, Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien und auch mit Fake News. Guten Morgen, Frau Lamberti.
Guten Morgen.
Frau Lamberti, gefährdet Esoterik die Demokratie?
Ja, also ich würde schon sagen, man hat ja in der Corona-Pandemie gut sehen können, dass Menschen mit esoterischen Weltbildern Wissenschaft ablehnen, dass es da oft auch einen Schulterschluss mit der extremen Rechten geht. Und Esoterik ist ja auch im Kern etwas, was nur gewissen Menschen zugänglich sein soll und damit eigentlich das Gegenteil einer demokratischen Gesellschaft. Insofern würde ich schon sagen, dass wir es hier mit einem gewissen Gefahrenpotenzial zu tun haben. Gerade Wissenschaftsfeindlichkeit ist ja auch im Kontext des Klimawandels beispielsweise eine zusätzliche Herausforderung.
Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber das ist im gewissen Sinne die vorletzte Krise. Die jüngste ist der Ukraine-Krieg und auch die Preissteigerungen, die da jetzt entstehen. Sind da ähnliche esoterische Reaktionen zu beobachten?
Wir haben uns ja auch genau mit solchen Krisen auseinandergesetzt in unserem Buch, weil man eben genau zeigen kann, dass das die Momente sind, in denen esoterische Angebote blühen. Man hat beispielsweise bei Finanzkrisen, dass es dann so Finanzastrologie gibt, dass auch Schenkreise zunehmen, weil Menschen wirklich ja verzweifeln, weil sie nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen und dann solchen esoterischen Angeboten auf den Leim gehen. Und es wird immer wieder auch versucht, solche Krisen ja esoterisch umzudeuten. Da kommt es zu Täter-Opfer-Umkehr. Es gab auch Horoskope über Putin. Das absurdeste Buch, glaube ich, das ich in der Hand hatte, war Homöopathie bei nuklearen Angriffen. Das klingt dann vielleicht erst ein bisschen erheiternd, wenn man aber bedenkt, dass die Bedrohungslage doch gestiegen ist und Menschen dann glauben, dass sie über Homöopathie sich vor nuklearer Verstrahlung schützen könnten, ist das schon auch sehr gefährlich.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal klären, was Sie unter Esoterik verstehen, weil das ja ein Begriff ist, der durchaus unterschiedlich verwendet wird.
Ja, das ist auch tatsächlich eine große Herausforderung, weil das so ein Sammelbegriff ist, ne? Esoterik im Begriff, das meint erstmal, es ist etwas Geheimes, eine geheime Lehre, ein Wissen, das nicht allen Menschen zugänglich ist. Leider ist es aber, wie gesagt, nicht so trennscharf definiert und das ist auch für die Forschung ein Problem, weil wenn man keinen gemeinsamen Begriff hat, ist es auch schwer, die Dinge zu vergleichen. Wir haben uns dann hingesetzt, haben uns verschiedene Kernelemente angeschaut. Dazu gehört zum Beispiel das magische Denken, ne? Wenn man glaubt, dass Zuckerkügelchen einen Effekt haben ohne Wirkstoff, dann ist da ja eine gewisse magische Idee dahinter. Aber auch sowas wie Selbstoptimierung, das Selbst als höchste Instanz. Man wird dann plötzlich zur eigenen Gottheit oder auch der Glaube an eine gerechte Welt. Das klingt immer erstmal harmlos, meint aber, dass man glaubt, dass es in der Welt eine höhere Ordnung gibt, nach der es gerecht zugehen würde. Wer Gutes tut, bekommt Gutes, aber wem Schlechtes passiert, der ist dafür auch selber verantwortlich. Und das geht beispielsweise mit einer Täter-Opfer-Umkehr auch empirisch einher.
Sie haben es jetzt gerade schon mehrfach angedeutet. Ich frage es trotzdem nochmal. Sie als Sozialpsychologin, wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen von esoterischen Weltbildern, Weltdeutungen angesprochen werden?
Esoterik macht ja schon große Heils- und Glücksversprechen. Und das ist gerade dann besonders tragisch, wenn Menschen eben in Krisensituationen sind und wenn sie versuchen, Sinn zu finden in der Krise, aber auch einen einfachen Weg heraus. Das sieht man beispielsweise im Gesundheitsbereich. Dann wird der Krebs umgedeutet zu einem persönlichen Konflikt. Man müsse nur den lösen, anstelle eben sich einer langjährigen und oft ja auch schwierigen Therapie zu unterziehen. Und das ist eben genau das, was ich so gefährlich finde. Man liest vielleicht im Alltag das Horoskop und belächelt das ein bisschen, aber in einer Krisensituation kann das dann dazu führen, dass man plötzlich sein Leben danach ausrichtet. Und das macht Esoterik zum einen attraktiv, zum anderen eben auch die Möglichkeit, sich selber aufzuwerten, sich selber besser zu fühlen. Man hat Zugang zu Dingen, zu denen andere keinen Zugang haben, die wissen das nicht, man ist selber erleuchtet. Und gerade in dieser, ja, diesem Zusammenschluss wird das eben dann besonders schnell auch gefährlich.
Sie warnen auch vor einer braunen Esoterik, auch das haben Sie eben schon angesprochen. Wie kann Esoterik denn aus Ihrer Sicht zusammenhängen mit Antisemitismus und Rechtsextremismus?
Man sieht das zum einen historisch, dass ja Esoterik oder auch zum Beispiel Impfablehnung immer auch mit Antisemitismus einherging, dass es da immer auch gewisse ja braune Strömungen der Esoterik gab, dass sich parallel zur Anthroposophie die sogenannte Ariosophie entwickelt hat. Da steckt ja schon der Begriff Aria mit drin. Und ich denke, was man eben hier auch, wenn man sich das vielleicht psychologisch eher anschaut, sieht, sind diese Versatzstücke, ne, der Selbstüberhöhung. Also es gibt die besseren Menschen und dann gibt es im Umkehrschluss aber auch die nicht so gut angesehen werden. Dann geht damit oft einher, ne, der Stärkere gewinnt, so ein Sozialdarwinismus, Karma-Vorstellungen, die dann eben ja umgedeutet werden, dass dann sogar auch die Shoah plötzlich eine karmische Notwendigkeit gewesen sei, völkisches Verständnis, dass so dieses Zurück zur Natur wird dann rechtsextrem uminterpretiert. Und eine Sache, die eben besonders gefährlich ist, nicht nur in der Esoterik, ist, wenn sich eine Gruppe selber als apolitisch definiert, guckt sie oft nicht genau hin, wo eigentlich die Einfallstore sind in rechtsextreme Welten. Das sieht man ganz häufig, dass diese fehlende Auseinandersetzung nochmal ein zusätzlicher Beschleuniger sein kann.
Gibt es auch harmlose Esoterik?
Ja, das ist eine Frage, die hören wir sehr, sehr oft. Und natürlich muss das jeder Mensch für sich selber erstmal definieren. Und da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Ich denke, es ist aber auch sehr situativ. Also wer bei einem leichten Stress im Flugzeug Globuli nimmt, weil er denkt, der Placebo-Effekt ist genug, dann ist das vielleicht erstmal noch nicht gefährlich, öffnet aber schon auch eine gewisse Tür in Wissenschaftsfeindlichkeit. Aber die gleiche Person, wenn die vielleicht dann eine Krebsdiagnose bekommt und dann weiterhin Homöopathie nimmt, dann wird es halt richtig gefährlich. Also mein Plädoyer wäre tatsächlich, früh hinschauen, sich auch damit auseinandersetzen, was erstmal harmlos aussieht, weil das eben für Menschen dann irgendwann auch ja nicht ungefährlich sein kann.
Wie reagiert das esoterische Milieu eigentlich auf Kritik wie die Ihre?
Ja, nicht so positiv. Also tatsächlich, wir haben jetzt noch nicht so viel negative Kritik bekommen, eher das Gegenteil, dass viele Menschen gesagt haben, dass das ja wichtig für sie war, weil sie entweder selber Menschen in ihrem eigenen Umfeld hatten, die sich immer mehr in diese esoterischen Welten radikalisiert haben oder weil sie selber, gerade als junge Menschen, eine gewisse Offenheit hatten und froh sind, dass sie nicht noch tiefer reingegangen sind. Aber man weiß das eben auch von anderen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dass es da immer wieder auch Klagen gibt oder eben Attacken, Shitstorms, solche Dinge. Also dass da nicht so eine große Offenheit ist.
Sie haben das Umfeld gerade angesprochen, aus dem Sie Rückmeldungen bekommen, also von Menschen, die in der Esoterik unterwegs sind. An wen können sich denn Betroffene oder auch deren Umfeld wenden, wenn sie da zu Fragen haben oder da Hilfe suchen?
Also wir hatten uns mit den Sektenberatungsstellen beispielsweise auseinandergesetzt. Die haben auch teilweise wirklich gute Checklisten, bei denen man mal schauen kann, was ist eigentlich ja nicht so gefährlich und wo muss ich denn da genau hingucken, wenn ich beispielsweise durch das Angebot isoliert werde immer mehr, wenn das Angebot verspricht, wirklich alle Probleme in der Welt zu lösen, wenn immer größere Summen bezahlt werden müssen, solche Dinge. Und die beraten aber auch. Also das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Die sind oft in kirchlicher Trägerschaft. Die gibt es aber auch in freier Trägerschaft, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg. Das heißt, das sind auf jeden Fall Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Wenn dann die Esoterik mit Rechtsextremismus stärker zusammenhängt, sind es auch die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus.
Jetzt haben Sie gerade die Kirchen angesprochen. Gibt es Überschneidungen der Esoterik-Szene mit etablierten Religionsgemeinschaften, mit den Kirchen, oder sind das komplett getrennte Welten?
Ja, es gibt auch beim Verschwörungsglauben immer so diese These, das sei ja eine Art Ersatzreligion. Und ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher, weil auch ja religiöse Länder starke Esoterik-Verankerung haben. Und auch empirisch würde ich das so nicht sehen. Esoterik, das hat mal ein Wissenschaftler gesagt, sei eine ja, Patchwork-Religion, das heißt, man nimmt sich ja ganz viele Versatzstücke aus den Religionen. Ne? Also Engel spielen eine ganz große Rolle in der Esoterik, die Engel-Tarotkarten, die Engel werden angerufen, man hat Kontakt mit denen, aber dann werden eben auch Elemente aus der Kabbalah genommen, aus dem Buddhismus und das neu zusammengesetzt. Das heißt, ich glaube, eine Auseinandersetzung mit der Überlappung ist total spannend und wichtig. Ich bin keine Religionswissenschaftlerin, deswegen kann ich da vielleicht nur einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich glaube, da braucht es aber tatsächlich noch mehr.
Wir haben jetzt vor allem über gesellschaftliche Dimensionen der Esoterik gesprochen, haben aber auch die Folgen, die das Ganze für Einzelne haben kann, schon angesprochen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Welche Gefahren sehen Sie für Menschen, die ja esoterische Produkte, Angebote wahrnehmen?
Also wo es, denke ich, besonders sichtbar wird, ist im Gesundheitsbereich. Das berichten Menschen vor allem auch mit chronischen Erkrankungen oder mit schweren Erkrankungen, dass ihnen dann immer wieder irgendwelche ja nicht wirksamen Angebote unterbreitet wird, dass es dann heißt, du musst ja nur dein Verhalten ändern, dann wirst du gesund. Das ist für die eine zusätzliche Belastung. Wir waren ja auch viel im digitalen Raum unterwegs und sind da auf Telegram-Gruppen gestoßen. Da werden so Chlormittel propagiert und dann haben Menschen beispielsweise einen Pickel und machen dann diese Pasten da drauf und zeigen dann als nächstes ein Bild, wo wirklich so ein kleines Loch ist und sehen das dann als Heilerfolg. Und da kann man noch sagen, na gut, wenn erwachsene Menschen sich Schaden zufügen, ja, ist das eine Entscheidung. Aber das wird eben auch mit Kindern gemacht, das wird mit Haustieren gemacht. Und dann muss ich sagen, das ging mir schon auch nahe, das zu sehen. Da wird wirklich Leid erzeugt und teilweise eben gibt es da kaum Regulationen und ich glaube, da muss wirklich nachgesteuert werden.
Das sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Ihr neues Buch heißt Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Sie hat es zusammen mit Katharina Nokun geschrieben. Erschienen ist es bei Quadriga. Frau Lamberti, danke für das Gespräch.
Gerne doch.